Für Diversity braucht es Eignungsdiagnostik und strukturierte Auswahlverfahren. Das ist die Erfahrung unseres heutigen Gasts Arthur Reich. Er erklärt, wie man gemeinsam mit dem Fachbereich die Stellenanforderungen definiert, die tatsächlich für den Job relevant sind und wie man im Interview die Fähigkeiten der BewerberInnen objektiv bewertet, statt sich von persönlichen Eindrücken leiten zu lassen. Zum krönenden Abschluss verrät Arthur noch die alles entscheidende Zutat für Diversity Recruiting. Der Podcast wird präsentiert von Mana HR, dem Talent Acquisition Tool, mit dem du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Arthur, weißt du, was als erstes kommt, wenn man deinen Namen googelt?
Nee. Also ich hoffe LinkedIn, weil da bin ich ja recht präsent, aber...
Das allererste, was kommt, ich sage dir auch gleich, warum ich das weiß, ist ein Fußballspieler vom 1. FC Kaiserslautern, ein Namensvetter. Und Fußballspieler, wissen wir, die sind da gleich oben gerankt. Aber Platz 2 ist dein LinkedIn. Dementsprechend lagst du schon sehr, sehr richtig. Warum weiß ich das Ganze? Ich bin natürlich auch immer interessiert, wenn uns Gäste zu uns kommen, ein bisschen was über die zu fahren und schauen mal, kann ich ein bisschen was über die Person vielleicht auch rausfinden vorab. Muss ich sagen, da magst du es mir oder hast du es mir relativ schwierig gemacht. Man findet, abgesehen von deinen professionellen Sachen, relativ wenig über dich heraus. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, wenn du jetzt nicht recruitest und dich neuerdings auch mit Podcasten beschäftigst, da können wir vielleicht später noch mal kurz darauf eingehen, was magst du denn gerne? Was ist denn so dein Hobby?
Tatsächlich spiele ich gerne Fußball, auch wenn ich nicht beim 1. FCK spiele.
Keine doppelte Persona sozusagen,
nein.
Alter Ego.
Nein, leider nicht. Dafür hat es nie gereicht. Also ich kicke ganz gerne durchaus einmal die Woche, bin da aber auch jetzt nicht extrem überambitioniert. Ich habe 2 Kinder daheim, die beschäftigen mich auch die Woche über sehr. Ansonsten, ich liebe Filme schauen. Tatsächlich Kino ist, finde ich, dafür ist Film gemacht. Ich lese viel Science Fiction. Isaac Asimov aktuell wunderbar viel, wo man sehr viel über Roboter, künstliche Intelligenz lesen kann, was heute relevant wird und schon in den 50ern von ihm vorgedacht wurde. Super spannend. Ich glaube, damit beschäftige ich mich, wenn ich mich nicht mit Recruiting beschäftige.
Sehr cool. Habe ich einen Filmtipp für dich? Vielleicht, falls du noch nicht gesehen hast, der Film The Creator, also der Schaffer, weiß ich nicht. Hast du den schon gesehen? Weil den habe ich vor 1,5 Wochen gesehen und das ist auch so mit KI und eigentlich echt ein geiler Film. Hast du den schon gesehen?
Den habe ich schon gesehen. Das war, der war mega gut, also aus meiner Richtung. Und auch da wieder Isaac Asimov, ganz viel von dem, was er schreibt in seinen Büchern, haben die dort auch wieder aufgegriffen. Und ob bewusst oder unbewusst, aber der hat da die Welt echt genauso geschaffen, wie sie die auch da darstellen. Super interessant, ja.
Hast du den auch schon gesehen, Manu?
Nope, aber ich war am Samstag im Kino, auch Science Fiction, Dune, Teil 2.
Genial, Manu.
Hammer. Hast du schon gesehen?
Was
schon?
Ich habe der Wüstenplanet von Frank Herbert bestimmt 5-mal gelesen, das Buch.
Ach, krass.
Ja, ich liebe dieses Buch und den Film, der ist richtig gut umgesetzt, wirklich. Also diese 2 Teile, sehr, sehr originalgetreu, mir hat es sehr gefallen. Ja,
die andere, meine Frau, die hat es probiert zu lesen. Ich weiß gar nicht, nee, doch, sie hat es auch geschafft. Es gibt ja mehrere Teile oder so, ne? Von dem 6 Stück?
6, ja.
Und ich glaube, die ersten 3 hat sie gelesen, aber die hat gemeint, es war sehr schwer zu lesen, weil der Autor die Begrifflichkeiten benutzt, aber nicht wirklich direkt erklärt, sondern dann so ein Glossar hinten irgendwie hat. Und da muss man sich richtig tief rein. Aber ich glaube, wenn man halt dann tief drin ist, ne, dann bewegt man sich halt so richtig in dieser Welt. Konnte ich mir gut vorstellen, aber... Boah, 5-mal gelesen ist nicht schlecht.
Ja, die Tiefe und Frank Herbert, einfach jemand, der es schafft, diese Science-Fiction-Themen zusammen mit Philosophie und auch Menschheitsgeschichte in seinem eigenen Kosmos so intensiv zu verweben, das hat mich einfach extrem mitgenommen, muss ich gestehen. Und deswegen habe ich es auch öfter gelesen, weil aus den gleichen Gründen, du findest immer was Neues und du findest auch viel aus der heutigen Gesellschaft darin wieder.
Voll.
Ja. Super spannende Themen, wirklich. Manche Leute können das einfach.
Ja, voll. Und der Film, der 2. ist auch absolut phänomenal. Ja. Also der erste war schon richtig gut. Der zweite ist auch äußerst empfehlenswert. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich schaue dann auch gerne Filme zu Hause, ne? Mhm. Aber wer den nicht im Kino schaut, der ist selber schuld. Also mit diesen ganzen Special Effects und wie dieser Wüstenplanet und wie das wirkt und so, das ist schon nochmal ein anderes Level. Ja.
Bin ich bei dir. Also wirklich gut umgesetzt. Und wer die erste Filmumsetzung kennt aus den 90er Jahren, ist aber wirklich für die Nerds. Da siehst du mal, wie extrem die Technik dort vorangegangen ist, um so eine Welt auch tatsächlich visuell darzustellen. Also auch da Wahnsinn. Das mache ich gern. Filme schauen, Bücher lesen.
Ich merke schon, wenn wir mal ins Kino gehen sollten, wir hätten keine Probleme, um uns auf einen Film zu einigen oder auf einen Genre zumindest. Das klingt schon mal gut. Jetzt sind wir natürlich kein Kinopodcast, vielleicht auch leider, hätte ich jetzt auch gerade Lust drüber zu sprechen, aber wir haben heute ein Thema im Gepäck, was nicht weniger spannend ist, und zwar das Thema Diversity Recruiting, und zwar nochmal einen speziellen Twist auf das ganze Thema, denn du, Arthur, bist ja der Meinung, dass wir da, um Diversity Recruiting wirklich richtig effizient machen zu können, mehr strukturierte Auswahlverfahren, vielleicht auch Eignungsdiagnostik brauchen. Bevor wir da tiefer reingehen. Vielleicht nochmal deine persönliche Definition. Was ist denn Diversity überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich lege mir das im Kopf immer zusammen, jegliche Art von Menschen, die es da draußen gibt, mit dem, was man tut, auch zu inkludieren. Und es ist egal, woher jemand kommt, was jemand macht, wie er oder sie aufgewachsen ist völlig irrelevant, auch welches Alter die Person hat. Alles davon hat eine Relevanz für Diversity und jede Person muss und kann dort anders angesprochen werden und sollte es auch. Also besser können das sicherlich andere sagen, aber wenn man mehr als nur Männlein und Weiblein denkt, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg aus meiner Sicht. Ja.
Absolut. Und ich habe es dir ja in unserem Vorgespräch auch gesagt, das hat mir die Natalie vor ein paar Folgen mal zu Gast, und die hat das auch gesagt, dass selbst der weiße Hetero aus Europa davon betroffen ist. Und das fand ich einen ganz coolen Punkt, wo sie gesagt hat, ja, weil Diversity ist aus alterstechnisch. Irgendwann fällst du auch in eine andere Altersgruppe, vielleicht auch in die der Senioren oder der Silver Workforce über 50, das heißt, jeder Mensch ist davon betroffen, weil man sich ja da oft manchmal hier gerade in Deutschland, wo man viele vielleicht den, sag mal, aus dem Sozialtechnischen, den besten Attributen zugeordnet sind, wenn es um das Thema Diversity und Vorteile in diesen Themen geht, dann so ein bisschen die Augen verschließen, ja, betrifft der mich nicht, ja, nee, eben ganz im Gegenteil, es betrifft wirklich jeden einzelnen Menschen, deswegen fand ich das nochmal vielleicht einen guten und wichtigen Punkt, das nochmal ganz kurz einzunorden. In diesem Vorgespräch hast du auch zu mir gesagt, dass um Diversity in Anführungsstrichen machen zu können, muss man Leute rekrutieren. Was genau meinst du damit?
Ich glaube einfach, dass ein vorhandenes Team nicht diverser werden kann. Also es kann natürlich älter werden, wenn es lange so bleibt, wie es ist. Es kann sich aber von den Attributen und gerade was auf Diversity einzahlt, nicht plötzlich verändern. Die sind, wie sie sind, und das bleiben sie auch. Können sich natürlich von der Persönlichkeit ein Stück weit anpassen, aber sie werden nicht per se diverser. Das heißt, um ein Team diverser zu bekommen, braucht es immer jemanden, der von außen ins Team reinkommt. Und in dem Moment hast du die Chance, dein Team, was da ist, diverser zu gestalten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass es von außen in einem Unternehmen, was größer ist, aus anderen Teams sein kann. Aber die vorhandenen Teammitglieder werden ihre Diversity-Merkmale nicht anpassen können. Ja.
Würdest du sagen, man muss für Diversity neue Leute rekrutieren? Weil das ist gerade schon gesagt, man könnte auch umschichten sozusagen oder vielleicht, wenn man verschiedene Teams hat, da auch Leute vielleicht mal austauschen. Muss wirklich das Team diverser werden oder kann man auch die anderen vielleicht besser, ich habe jetzt ein bisschen drumherum geredet, kann man vielleicht auch andere Ressourcen im Unternehmen nehmen? Ich nehme zum Beispiel mal, dass es ja auch oft so Projektteams gibt oder dass man mal sagt, man switcht mal den Arbeitsplatz, dass man, keine Ahnung, Recruiting-Team tauscht sich mal mit dem Vertrieb aus und man tauscht auch da mal. Kann auch so das geschaffen werden oder sagst du, es sollte idealerweise wirklich neues Blut ins Team direkt reinfließen, das dauerhaft im Team ist?
Ich denke, es geht auch durch so einen Switch. Es kommt ganz darauf an, wie das Gesamtunternehmen dort gestaltet ist. Wenn es natürlich recht homogen ist, dann kannst du die Fachrichtung ein Stück weit ändern und auch das kann schon auf die Performance einzahlen. Tatsächlich, wenn ich an den Daniel Mühlbauer denke, dann sagt er auch, dass performante Teams per se unterschiedliche Fachrichtungen haben und dann sind sie stärker in der Performance. Das heißt nicht, dass wir unterschiedliche Herkünfte oder sonstiges brauchen, sondern um wirklich auf Performance-Level zu gucken, brauchst du unterschiedliches Gedankengut sozusagen. Das heißt, ein Ingenieur, ein Vertriebler und ein HRler zusammen im Projekt sind effektiver als vielleicht drei aus HR, die offensichtlich andere diverse Merkmale in sich tragen. Das heißt, das kann durchaus absolut funktionieren, intern die Leute zu switchen und andere Perspektiven einzubringen und so diverser zu werden, definitiv. Und meine Empfehlung ist immer, schau erstmal intern. Es gibt genug Leute, die Lust haben, intern vielleicht was ganz anderes zu machen und gebe denen die Chance, das zu tun, weil sonst suchen sie sich die Chance woanders und du verlierst ja dann wiederum auch Menschen aus deinem Unternehmen. Und das ist, ich glaube, in unserer heutigen Zeit gefährlicher, als sich Leute neu hinzuzuholen. Ja.
Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung, wenn man dann so einen Recruiting-Prozess startet und sagt, man möchte, das Thema Diversity ist bei uns nicht nur Lippenbekenntnis, sondern das wollen wir auch tatsächlich in der Realität umsetzen, dann ist es ja oft so, dass man im Recruiting, und ich finde das gar nicht schlecht, sich auf sein Bauchgefühl ein Stück weit verlässt. Und ich glaube, da haben auch RecruiterInnen ein sehr, sehr gutes Menschengespür. Ich meine, das ist der Job von einem Recruiter ein Stück weit, andere Menschen einfach zu verstehen und schauen, passt das, wie ist die Person, passt sie auch ins Team. Allerdings, und ich glaube, das haben wir auch schon des Öfteren erwähnt, hat das Ganze natürlich auch ein gewisses Limit. Und wenn dieses Limit erreicht ist, was ist da aus deiner Erfahrung ein Erfolgsprinzip? Warum strukturierte Auswahlverfahren?
Warum strukturierte Auswahlverfahren? Weil anders als du es gesagt hast, ist für mich die Kernexpertise einer guten Recruiterin nicht die Menschenkenntnis, sondern die methodische Kenntnis, wie man eine Stelle möglichst effektiv auch besetzt. Das heißt, an erster Stelle ist es in der Lage zu sein, ein Personalauswahlverfahren zu etablieren, zu strukturieren, dass das gewünschte Ergebnis am Anfang auch hinten rauskommt. Das heißt, die Menschen müssen sich viel stärker damit befassen, was sind die tatsächlichen Anforderungen der Stelle? Also was braucht es wirklich, wirklich, um die Rolle erfolgreich zu besetzen oder auch auszuüben? Das bedeutet, man schaut vor allem darauf, was sind kritische Ereignisse in der Rolle, wo eine Person in dem ersten Schritt tatsächlich vielleicht sogar unerfolgreich war. Also was ist schiefgelaufen und warum? Was hat dieser Mensch gemacht? Und dann die Brille umzudrehen und zu sagen, was hat eine erfolgreiche Person gemacht? Und so kommt man dem viel, viel näher, als nur zu gucken, hey, ich brauche Studiengang Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationsstärke und 6 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb. Dann ist da ein Mensch bei, der passt. Vielleicht sind die tatsächlichen Kompetenzen anders. Wir brauchen jemanden, der konfliktfähig ist, also in der Lage, unterschiedliche Situationen in konfliktären Situationen zu lösen, lösungsorientiert und problemorientiert handelt und kommunikationsstark. Und plötzlich stellt sich raus, hey, es muss gar kein Vertriebler sein, der den Job kann. Vielleicht ist das tatsächlich mal ein Recruiter oder eine Recruiterin, weil die ähnliche Grundvoraussetzungen mitbringen, um die Aufgabe hinter dem Job zu lösen. Das heißt, sich gescheit und intensiv Gedanken zu machen, was sind die Anforderungen für den Job? Nicht nur die Hard Skills, also nicht nur, was muss derjenige gelernt haben, sondern auch darüber drüber geordnet, was sind die Kompetenzen dahinter? Was sind vielleicht auch Fertigkeiten, die man dort mitbringt? Was für Situationen gilt es zu lösen? Sich so viel Gedanken über den Job zu machen, führt dazu, dass du an den Kern der Rolle kommst und für dich feststellst, hey, ich brauche gar keinen Java-Entwickler mit der und der Sprache, weil das kann der lernen. Was ich wirklich brauche, ist jemand, der mit dem Kunden die Probleme wirklich erarbeitet, die Anforderungen dort, die Requirements gut niederschreibt und dann sie umsetzt. Weil das ist die tatsächliche Kernaufgabe der Stelle, während das Programmieren vielleicht auf einem Sidetrack läuft. Ja?
Ich würde
und sich ganz, damit ganz auseinanderzusetzen. Gerne, gerne.
Ja. Sorry, bloß bevor ich es vergesse und bevor wir dann schon thematisch weitergehen, ich würde da gerne nochmal deinen Erfahrungswert so ein Stück weit abzapfen wollen. Du hast das jetzt gerade beschrieben, man muss das genau definieren, was braucht es für die Rolle. In den meisten Fällen würde ich jetzt mal behaupten, braucht es dazu auch den Fachbereich, weil das aus dem HR heraus entweder die Fachskills fehlen oder halt einfach die Personen, was ist für den Job wirklich wichtig oder für ein Teamgefüge wichtig, gar nicht möglich ist, dass man das alles weiß. Wie ist es aus deiner Sicht die beste Herangehensweise, das aus dem Fachbereich rauszuholen oder dass die einen diese Informationen geben? Weil man kann jetzt sagen, sag mal, was ist wirklich wichtig? Da kommt vielleicht auch wieder so eine 0815, eben 6 Jahre, da, 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 da. Wie kommt man dann auf den Kern der Sache? Wie kann man das am besten herauskitzeln, was eben das tatsächlich Wichtige ist?
Also häufig kriegt man ja als Personalabteilung oder Recruiting eine Auflistung von Aufgaben plus Anforderungen und das ist dann der Job. Wenn man sich das schnappt und den Fachbereich einfach Fragen stellt, erklär mir mal eine Situation, wo diese Aufgaben tatsächlich genutzt und gelöst wurden. Was passierte drumherum? Wer waren die Schnittstellen? Wer war involviert? Warum waren die involviert? Und wie schwierig war es dann, dort erfolgreich rauszukommen? Also denk intensiv darüber nach, was hat ein Mensch in der Rolle eigentlich wirklich, wirklich getan? Und dann kommt man so ein Stück weit weg von den Auflistungen der Aufgabe hin zu tatsächlichen Kompetenzen, die es brauchte, um diese Aufgaben auch zu lösen. Weil die Aufgaben, die beschrieben werden, die sind natürlich trotzdem relevant im Job. Ja, weil das ist das, was du zu tun hast. Aber es ist nicht immer das Was, sondern das Wie, was erfolgreich macht. Und das Wie kann man über situative Fragen mit dem Fachbereich ganz gut rausarbeiten, weil die auch selber dann Erkenntnisgewinn haben und feststellen, hey, stimmt, eigentlich brauche ich jemanden, der mir Probleme löst, die da sind und das möglichst schnell, also im Sinne von, ich versuche es erstmal und gucke dann, ob es nachhaltig geklappt hat, weil ich einen iterativen Ansatz habe. Aber genau andersrum kann auch okay sein. Ich brauche jemanden, der erstmal intensiv nachdenkt, ob das eine Lösung ist, die wir brauchen, bevor die Person etwas tut. Und beides steht ja irgendwie an einer Skala sich gegenüber und kann genau gleich richtig sein. Und für die Rolle ist es umso wichtiger zu erkennen, wohin schlägt das Pendel eigentlich gerade und warum. Und durch diese leitenden Fragen, dass die Fachbereiche sich intensiv überlegen, in welche Situation steckt der Mensch, warum, was ist um ihn rum, was ist das Umfeld, was hat er eigentlich auch für ein Tools, was hat er Tools an der Hand, wie muss er die nutzen, mit wem muss er reden, wann, das führt dazu, dass man immer stärker zu echten Kompetenzen kommt und immer weiter weg von dem eigentlichen Job hin zu übergeordneten Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um den zu lösen.
Ein riesiges Dankeschön an jeden einzelnen von euch, die bzw. der uns zuhört. Eure Treue und Begeisterung sind die Motivation für unseren Podcast und ich bin wirklich überwältigt von eurer Unterstützung. Wir haben bemerkt, dass ein gutes Drittel unserer wunderbaren HörerInnen bereits den Schritt gemacht hat und uns abonniert. Ihr seid fantastisch. An alle anderen, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt und auf Abonnieren klickt und Teil unserer wachsenden Podcast-Familie werdet. Eure Unterstützung lässt unsere Community weiter wachsen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke und weiter geht's. Braucht man dann da auch schon eine strukturierte, ich sag mal, Teamanalyse? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, ich meine, der Idealfall dafür wäre, dass jemand aus dem Team ausgeschieden ist und man sagt, der hat richtig gut gepasst, das war die perfekte Person, die müssen wir jetzt in Anführungsstrichen ersetzen, dann kann man sich das mit den ganzen Situativen, glaube ich, relativ schnell und einfach das Bild sich malen, wie man da zukünftig braucht. Wenn das Ganze jetzt aber vielleicht auch eine neu geschaffene Stelle ist, müsste man ja auch mal wieder schauen und auch wieder um das Thema Diversity. Vielleicht haben wir ja schon, keine Ahnung, was im Team 3 Leute, die total kreativ sind, die gefühlt jedes Mal zum Mond fliegen, wenn es irgendwas geht. Jetzt brauchen wir aber eher jemanden, der das Ganze ein bisschen in Schach hält und auch dafür sorgt, dass es umgesetzt wird. Mhm. Weiß ich dann auch nicht, ob das dann in Fachbereichen immer so einfach fällt, dieses gesamtgeübte Bild zu haben. Was fehlt mir jetzt diversity-mäßig noch im Team? Würdest du da sagen, sollte man auch schon auf eben ja, irgendwelche Analysen, irgendwelche Auswahl- bzw. Analyseverfahren das Ganze dann machen? Oder sollte man sich da wieder auf das Bauchgefühl aus dem Fachbereich zumindest schon mal verlassen können?
Ich denke, wenn man eine Stelle so versucht zu durchdenken, wie ich es jetzt beschrieben habe, dass man weg von Aufgaben und Anforderungen hin zu Situationen, die gelöst werden sollen, sich einfach Gedanken macht, was steckt dahinter, kommt man automatisch zu Kompetenzen und Fertigkeiten, die nicht nur mit dem Job zusammenhängen. Dadurch kann man sich recht genau überlegen, wie schaffe ich eine Auswahlsituation, die mir das in dem Moment an die Oberfläche holt. Die häufigste Auswahlverfahrenmethode ist ein Interview. Ein Interview, was unstrukturiert ist, hat relativ wenig Prognosegüte, heißt es dann in der Eignungsdiagnostik, zur zukünftigen Leistungsfähigkeit. Wenn man aber vorab genau weiß, ich möchte Kompetenzkommunikationsfähigkeit in der und der genannten Situation, dann kann man kompetenzbasierte Fragen stellen, also wirklich sehr konkret eine Situation umreißen und sagen, hattest du sowas Ähnliches in deiner Vergangenheit? Und dann anhand der Antwort, die man selber erwartet auf die Frage, und das ist so ein bisschen der Kernpunkt, eine gestellte Frage ist nur so gut wie die Antwort, die du darauf erwartest.
Ein okay, bisschen zu benchmarken. Das musst du nochmal näher ausführen. Da ja? hast du mich gerade mit dem Gedanken tatsächlich verloren. Was genau ja. meinst du damit?
Also, ich bin der festen Meinung, dass eine Frage im Interview leicht gestellt ist und man sich viel zu wenig Gedanken darüber macht, was man erwartet, gerade von der Gegenseite für eine Antwort. Also, warum stellt man eigentlich die Frage und wie stellt sie in Verbindung zu der Stelle? Das heißt, wenn ich dir eine Frage Richtung Konfliktmanagement stehe, dann muss ich mir Gedanken machen, was bedeutet eigentlich eine sehr, sehr starke Antwort für mich? Das heißt, hochkomplexe Verhandlungssituationen mit dem Betriebsrat, mit einem Konzernbetriebsrat involviert und noch externen Anbietern von irgendwas, die ein Thema zur Lösung haben. Oder es kann einfach heißen, ich führe stinknormale Verkaufsgespräche mit B2B-Kunden und versuche Kaugummis zu verkaufen und meins ist das Beste. Ja. Beides kann richtig sein. Aber du musst vorher dir gut Gedanken machen, was erwarte ich eigentlich für eine Antwort von der Person? Weil du dann, wenn die Person eine Antwort gibt, sie an deine Benchmark messen kannst. Am leichtesten ist, glaube ich, zu erklären, wenn wir eine Fachfrage uns schnappen. Ja, auch das ist echt wichtig. Du stellst eine Frage im Coding und versuchst einfach rauszufinden, wie geht die Person technisch an diese Lösung ran? Da gibt es 10 Themen, an die man denken muss, die schreibt man runter, wenn man es selber ja weiß. Und dann guckt man einfach die Person, wenn sie antwortet, wie viel der 10 hat die eigentlich auf dem Schirm und warum. Und dann kann man für sich schauen, passt, erfüllt es, erfüllt es, erfüllt es. Und wenn man das auf eine Skala packt für sich, zwischen 1 und 4 zum Beispiel, dann hast du am Ende eine Vergleichbarkeit und eine Objektivität zur Bewertung der Antwort, die du hörst. Weil wenn du nur eine Fachfrage stellst und keine Ahnung hast, was du erwartest, dann kann der andere ja reden, was er will oder sie will. Und du entscheidest aus dem Bauch heraus, war das jetzt richtig genug oder nicht. Wenn du für dich aber eine Benchmark setzt, weißt du, im Vergleich der 4 verschiedenen Leute war Person 1 sehr nah dran an dem, was wir wollten, Person 4 sehr weit weg. Vom Lebenslauf sah Person 4 aber wesentlich interessanter als Person 1 aus. Und weil du eine klare Benchmark setzt zu dem, was du erwartest als Antwort, objektivierst du die Antworten von den Personen.
Wie detailliert, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, man hat ein normales Gespräch, sagen wir mal ganz klassisch, eine Stunde dauert so ein Interview, dann sind es ja schon relativ viele Fragen, die man oder im Normalfall in so einer Stunde stellen kann. Wie detailliert muss ich da reingehen, um diese Antwortszenarien, nenne ich es jetzt einfach mal, also diese, was könnte die Person antworten und wie würde ich das gewichten? Da gibt es dann vielleicht auch ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht bedacht habe oder eine Antwort, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Wie tief sollte man da reingehen und das vorbereiten? Soll das nur Stichpunkte sein, wo man sagt, keine Ahnung, wenn die jetzt dieses oder jenes anspricht, sehr gut oder nicht? Oder wie tief sollte man reingehen? Weil ich stelle mir das gerade, dass ich jetzt nur rein aus der Theorie, ne, ich kann jetzt da noch nicht von der Praxis sprechen, relativ umfangreich vor, wenn ich dann auch schon wieder denke, okay, das Ganze mache ich ja nicht nur vielleicht für diese Stelle, sondern für 10 Stellen, die ich gleichzeitig betreue. Wie tief sollte man da reingehen, dass es fundiert genug ist und trotzdem effektiv bleibt?
Ich denke, das lässt sich einfach anhand der Wichtigkeit der Stelle ganz gut ableiten. Je wichtiger dir die eigene Stelle ist und je schwerer sie eigentlich zu besetzen ist, desto eher lohnt sich die Arbeit zu investieren, weil du dann tatsächlich gut benchmarken kannst, wer den Job kann und wer nicht. Wenn die Rolle weniger wichtig ist, dann ist meine Mindestempfehlung, stell zumindest allen Personen, die du interviewst, die gleichen Fragen. Also ich würde dann nicht dich, Dominik, fragen, wie gut du kommunizieren kannst und dich, Manuel, nur wie du mit Konflikten umgehst und vergleiche dann Äpfel mit Birnen, weil ich ja natürlich dann zwei unterschiedliche Antworten bekomme, sondern ich würde euch beiden die gleiche Frage stellen, zumindest die gleiche Situation aufbauen, damit ich zumindest eure Antworten vergleichen kann im Verhältnis zur Frage. Wenn mir die Stelle besonders wichtig ist, warum auch immer, weil sie businesskritisch ist oder, dann würde ich mehr Zeit investieren, weil am Anfang investierte Zeit in ein strukturiertes Verfahren dir hinten raus natürlich Zeit spart, weil du weniger Fehlbesetzung hast und seltener den Fehler zweiter Art machst. Fehler zweiter Art bedeutet, du entscheidest dich gegen eine geeignete Person in der Rolle aufgrund falscher Informationen. Das heißt, du sagst jemanden ab, obwohl er oder sie den Job könnte, wirst es aber nie erfahren, weil sie natürlich aus dem Prozess kegeln. Und je wichtiger die Rolle, desto mehr Zeit würde ich da investieren. Deine Frage ist natürlich aber, wie aufwendig ist es? Das ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Gib dir aber, um vielleicht auch den Spin zum Diversity zu bekommen, und das ist ja unser Ursprungsthema, wenn du für dich so eine Objektivität geschaffen hast, was ich eigentlich wirklich suche, fängst du nämlich plötzlich an, nicht mehr die Person zu bewerten, sondern die Antworten der Person. Dann ist es egal, wer da vor dir sitzt, weil du genau weißt, welche Kompetenzen du suchst, welche Fragen und auch Auswahlmethoden du zu den Kompetenzen dir ausgesucht hast, genau weißt, was in deinem Szenario eine optimale Antwort wäre. Und eine optimale Antwort bedeutet immer, wer das erreicht, das ist wirklich 1+ mit Sternchen. Das sollte eigentlich kaum erreichbar sein. Ja, weil dann kriegst du es hin, den Menschen zur Eignung zur Rolle zu bewerten und nicht nur den Menschen. Weil wir alle sind ja in unserer Wahrnehmung stark verzerrt. Ja? Mhm. Der Manu sitzt heute in einem Kapuzen-Shirt hier vor mir. Vielleicht lasse ich mich davon dann beißen und sage, wie ernst kann ein Manu das Gespräch nehmen, wenn er hier ein Kapuzenshirt nimmt, während ich hier im Hemd sitze? Und das passiert, das muss ich nicht mal denken, das passiert unbewusst, färbe ich meine Entscheidung ein und folge dann unterschiedlichen Verzerrungseffekten, wie ich stelle Manu irgendeine Frage und suche nach Fehlern in der Antwort. Das ist der sogenannte Confirmation Bias. Also meine ohnehin getroffene Entscheidung versuche ich durch das, was ich höre, so zu interpretieren, dass es nicht passt, weil ich Kapuzenshirts nicht mag. Ich liebe Hoodies, aber das passiert unbewusst. Und da wir Menschen auch dazu neigen, wirklich möglichst gleiche Leute um uns rum zu mögen, also homogene Gruppen mögen wir mehr, ist der sogenannte Minimi-Effekt. Wenn jemand dir sehr ähnlich ist oder der gleichen Gruppe angehört, also allein wir drei sind drei Männer, das heißt, wir haben schon sehr viel miteinander gemeinsam. Wir sind alle off-white color, ja, wir sind alle, weiß nicht, ob wir alle studiert haben, ist auch wurscht, ja, aber da ist viel, viel Similarity und schon fühlen wir uns sehr, sehr zusammengehörig und das passiert im Hinterkopf. Und wenn du eine diverse Entscheidung treffen willst, musst du den Hinterkopf durch Struktur zumindest kontrollieren. Weil anders als du, Dominik, sage ich, das Bauchgefühl ist definitiv wichtig, aber in einem zweiten Schritt. Man muss nur mal überlegen, wie treffe ich Entscheidungen zum Beispiel beim Autokauf. Ich sammle erstmal Fakten zu dem, was ich will, suche, vergleiche den Markt zu dem, was ich will und erst dann setze ich mich ins Auto und gucke, wie ich mich damit fühle in dem Auto, weil einen gewissen Schwellenwert erreicht wurde. Bei der Personalauswahl drehen wir das um. Wir verlassen uns erst auf das Menschenkenntnis, auf die Menschenkenntnis, auf das Gefühl, auf den Bauch und gucken dann darauf, ob die Person den Job kann. Und das färbt uns einfach sehr stark ein in unserer Entscheidung. Und wenn du auf Fakten schaust, dann auf deinen Bauch. Und wenn das beides zusammenpasst, dann triffst du eine Entscheidung und handelst.
Ja, sehr gut. Also vielleicht auch nochmal, falls ich das vorhin missverständlich ausgedrückt habe, ich bin definitiv ein Fan davon, das Bauchgefühl hinten anzustellen. Also das, wie gesagt, nur, dass, falls das falsch rübergekommen ist. Und auch das Thema mit dem Bauchgefühl. Und das fand ich einen sehr, sehr guten, da bin ich auch froh, dass du mir da, widersprochen ist ein bisschen ein hartes Wort, aber mich da nochmal deine Sichtweise geschildert hast, weil der stimme ich auch absolut zu, dass idealerweise ein Recruiter nicht die größte Kompetenz in Sachen Menschenkenntnis haben sollte, sondern eben, hey, wie setze ich so strukturiert auf, um den Mensch am besten kennenzulernen und auch da nicht unbedingt den Menschen, das finde ich auch nochmal einen sehr, sehr schönen Twist, dass man sagt, okay, die Antwort, wenn ich mir so viel Gedanken über die Antworten mache, bin ich ja automatisch vom Kopf schon so darauf programmiert, so ein Stück weit, dass ich mehr auf die Antworten achte, anstatt auf irgendwas drumherum oder zumindest mehr als das wäre, wenn ich das nicht tun würde. Deswegen fand ich das eine sehr, sehr schöne Erklärung, hast du mir da auch nochmal ein super Bild in den Kopf gezeichnet. Würdest du sagen, das reicht, deine Erfahrung, ne? Das heißt jetzt nicht, dass das immer die Blaupause sein soll, das reicht aus, wenn man sich da selbst damit beschäftigt, das aufsetzt, oder sollte man dann doch wirklich Eignungsdiagnostik in Anführungsstrichen im klassischen Sinne machen, um dann wirklich die beste Diversity im Recruiting schaffen zu können?
Ich glaube, jeder und jede Recruiterin auf der ganzen Welt, die den Job aus meiner Sicht wirklich in seiner Fülle wahrnehmen können möchte, braucht Eignungsdiagnostik mindestens Grundkenntnisse. Eignungsdiagnostik in seiner Fülle komplett zu 100% umzusetzen, ist aus meiner Sicht fast nicht möglich, weil es ein sehr, sehr wissenschaftliches Vorgehen ist und das ist schwer verkaufbar für den Fachbereich. Es gibt aber so kleine Pieces, die man sich da rausnehmen kann, um zumindest mit einer Struktur zu starten. Und jede kleine Struktur, die du mitnimmst, jede kleine Struktur, die du schaffst in deinem Prozess, macht dich objektiver, macht dich vergleichbarer und macht deine Entscheidung zumindest in dem ersten Schritt vergleichbarer. Ja? Mhm. Das Verrückte ist jedoch, Diversity ist die allerletzte Entscheidung, die du triffst. Ja, du kannst noch so gut strukturiert sein, du kannst noch so gut das perfekte eignungsdiagnostische Tool und Verfahren aufgesetzt haben. Wenn du am Ende dich nicht traust, die Entscheidung gegen etwas zu treffen, was vielleicht etwas anders ist als du und deine Gruppe um dich rum, dann wirst du nie divers werden. Das heißt, zum Schluss ist es immer ein bisschen Mut. Aber das faktenbasierte Vorgehen zu den Anforderungen der Stelle gibt dir ein hohes Level an Sicherheit, dass du hier eine Entscheidung triffst zu einer Person, die den Job könnte. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, auf Matching ins Team zu schauen. Das heißt, wenn jemand sich stark gegen Diversity wehrt, dann hilft auch Eignungsdiagnostik nicht, weil die letzte Entscheidung dann immer für die, ich sag mal, gleiche Gruppe ausfällt. Diversity-Entscheidungen zum Schluss sind immer auch etwas Mut von der oder dem einzustellenden Manager und auch für das Umfeld, in dem man steckt. Das heißt, es ist immer eine bewusste Entscheidung und wir im Recruiting können sie nur fördern, indem wir die Entscheidung auf Fakten setzen und im Zweifel auch nur sichtbar machen können, hey, pass auf, warum sagst du denn gerade, dass die Person das nicht kann? Was steckt eigentlich wirklich hinter deiner Entscheidung? Und dann kommen häufig in der Reflexion raus, weil viele meinen das gar nicht böse, das ist gar nicht so, kommt plötzlich raus, da war ja eine ganz andere Uni, an der ich war und die Person kommt aus der gleichen Uni, das ist eine tolle Uni wie ich, da habe ich auch studiert, das muss jemand sein, der gut ist. Ja? Mhm. Und das hervorzuholen, führt die Menschen in Reflexion und sie stellen dann fest, hey, vielleicht treffe ich hier gerade eine Entscheidung auf der falschen Basis.
Das fand ich jetzt auch nochmal einen sehr, sehr guten Punkt, dass du das auch angesprochen hast mit dem Mut. Weil was mir bei Eignungsdiagnostik, ich habe ja wunderbar zugehört dürfen hier gerade bei eurer Unterhaltung, das war phänomenal. Was ich da immer schwierig finde, ist, es ist halt ein Biest. Ne? Also es ist wahnsinnig aufwendig. Du musst dir die Fragen überlegen, du musst dir die Antworten überlegen, du musst dir die Antworten, wie rank ich die jetzt und so weiter und so weiter. Das ist, und dann sitzt du im Interview und der sagt was komplett anderes und du kannst ihn dann zum über den Haufen schmeißen. Ne? Deswegen, das ist, wie du gesagt hast, ne, ist hochkomplex, wissenschaftlich und so weiter. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sich nochmal überlegt, warum mache ich das? Ne? Und was was ist wirklich dann am Ende des Tages ausschlaggebend, dass das wirklich funktioniert. Hm. Ne? Und dieser Mut, den du da angesprochen hast, den braucht es. Da braucht man auch nicht drum rumreden, wenn man das nicht wirklich will, wenn man auch nicht wirklich versteht, was bringt mir das. Hm. Kannst du so viel Eignungsdiagnostik machen, wie du willst, wenn der Mut am Ende nicht da ist, die Entscheidung dann auch zu treffen, eben gegen dieses Homogene, was wir alle mögen, ne? Gleichheit und so, ne? Dass wir alle ähnlich, Similarities, hast du vorhin gesagt, wenn wir diesen Mut nicht haben, bringt es uns nichts. Ne? Und da diese Eignungsdiagnostik, die unterstützt halt, das finde ich mega gut auch, ne? Weil wir kennen es alle, wenn man sagt, ja, Bauchgefühl, warum die Person ja Bauchgefühl, dann sagt der CEO halt, ja, es freut mich für dich, ne? Aber ist mir halt egal, ich will Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und das unterstützt dann, das gibt einem selbst die Sicherheit, dann auch diesem Bauchgefühl halt zu vertrauen. Und das ist das, was ich mir vorhin bei dir gedacht habe, Domi, um ein gewisses Bauchgefühl überhaupt auch richtig zu interpretieren zu können, muss man extrem viel Informationen konstant bekommen. Ansonsten ist dein Bauchgefühl schlichtweg falsch, ja. Und sich dann aufs Bauchgefühl zu verlassen, hat halt potenziell katastrophale Folgen. Das heißt, über so eine Eignungsdiagnostik kann man dieses Bauchgefühl auch schlichtweg trainieren. Ne, das ist nichts, was man hat oder nicht hat, sondern das trainiert man. Ja, je häufiger man in gewissen Situationen ist, desto stärker bildet sich dieses Bauchgefühl aus. Der Dr. Peter Kruse, Freund ist er nicht, kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe sein Buch gelesen. Der spricht da sehr, sehr viel darüber. Und dieses Training davon, das ist einfach sau wichtig. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Die habe ich aber jetzt vergessen.
Nicht so schlimm. Können wir vielleicht. Ich merke auch schon, ich habe es mir gerade schon gedacht. Wir haben jetzt gefühlt nur so ein bisschen an der Oberfläche angekratzt, aber es war schon so viel Input dabei. Also ich habe auch schon viel, wo meine Gedanken jetzt erstmal setteln müssen. Ja, Manu, ich sehe dein Fingerzeichen, du darfst gleich nochmal. Bitte auch rein. Machen wir es gleich.
Yes. Das Geilste fand ich nämlich, das, was du am Anfang gemacht hast, wie man damit anfängt. Wie komme ich da hin? Wie kriege ich dieses Bauchgefühl? Wie kann ich damit anfangen? Und da habe ich tatsächlich so auch noch nicht drüber nachgedacht, Anforderungen hier und Tasks und bla bla bla, in Situationen zu denken. Weil das ist ganz, ganz einfach umzusetzen. Das ist nicht nur einfach umzusetzen für einen Recruiter, eine Recruiterin, sondern insbesondere auch für den Fachbereich. Weil die das den ganzen Tag sehen, den ganzen Tag machen. Und da wird man wahnsinnig schnell auf den Kern des Ganzen kommen. Wenn man nicht fragt, ja, aber warum muss der das denn machen? Ne? Das ist so, ja, ist doch klar so. Sondern einfach sagt, erzähl mir mal eine Situation. Der kommt hier an, was passiert? Dann macht er das, okay, alles klar. Und dann kann man sich die Sachen wunderbar ableiten. Das dauert eine halbe Stunde max.
Ja.
Wenn man da ein bisschen geübt drin ist, dauert das eine halbe Stunde maximal, wo man mit dem Fachbereich spricht, mit ein paar Leuten, sich ein paar Infos zusammenholt und dann kriegt man genau diese Sachen raus. Und das ist eine absolute Kleinigkeit, die jeder im Endeffekt morgen anfangen kann.
Und das finde ich mega. Das ist tatsächlich so. Und was ich erlebe mit den Fachbereichen ist, wenn man ihnen erklärt, warum man das macht, dann sind sie genau wie du gerade auf Feuer und Flamme, weil sie verstehen, dass ich ja nicht wissen will, wie jemand irgendeine Aufgabe löst, weil eine Aufgabe allein habe ich ja nie. Ich habe ja immer eine Situation zur Aufgabe. Und das ist für die so verständlich, dass sie automatisch anfangen, in der richtigen Richtung zu denken. Und die Aufgabe als Recruiterin ist es dann am Ende des Tages, die richtige Auswahlmethode auch auszusuchen. Weil wie gesagt, viele machen das Interview und das ist irgendwie das eine Mittel. Man kann aber auch über sogenannte Arbeitsproben nachdenken. Ja, man kennt Coding-Challenges tatsächlich. Und soweit ich Coding-Challenges verstehe, geht es selten um das Ergebnis aus dem Coding, sondern die Erklärung, wie ich dahin gekommen bin und was meine Lösung ist und warum. Ja, weil dieses Wie kam ich dahin ist wesentlich interessanter als warum ging der Code oder nicht. So zumindest kenne ich das. Und das Gleiche lässt sich übertragen auf andere. Im Sinne von Case Studies, wo eine Situation beschrieben wird und man soll die in einer gewissen Zeit, wenn man da ist, einfach mal zur Lösung bringen und sich Gedanken zu zwei, drei Fragen machen und dann im Austausch zur gleichen Sache sein. Das ist auch super schnell gemacht, weil egal in welchem Bereich, du hast immer eine herausfordernde Geschichte, die mal passiert ist. Und das Schöne ist ja, du weißt, was die Lösung dafür war. Also du weißt, welcher Weg auch hätte funktionieren können und was die Fallstricke waren, sodass du dann automatisch mit überlegen kannst, hey, denkt die Person eigentlich an das und das, weil ich habe es im Text extra erwähnt. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm, solange andere Themen mit erwähnt werden. Also das macht viel mit den Fachbereichen. Und das ist das, was Eignungsdiagnostik ist. Das ist einfach unterschiedliche Auswahlmethoden, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und da reicht es einfach auch, bereits mal was anderes als ein Interview aufzusetzen. Und da zahlst du extrem drauf ein und hast dann am Ende vergleichbare, objektivere, fairere Entscheidungen als vorher. Sind sie perfekt? Nein, sind sie nicht. Sind sie besser als das Strukturlose, was wir uns gerade häufig auf dem Bewerbermarkt gegenübersehen? Führ mich durch deinen Lebenslauf. Was sind deine Stärken und Schwächen? Und welches Tier wärst du, wenn du ein anderes Tier angreifen würdest? Also irgendwie so eine Bananenfragen, entschuldigt, die einem also überhaupt nichts über die Person sagen. Dann doch lieber zielgerichtet, kompetenzbasiert in einer Situation und du kriegst ernsthaft jemanden, der sich Gedanken über den Job gemacht hat und anfängt, sich Gedanken zu machen, wie löse ich Themen in dem Job, und kommst näher an die tatsächliche Eignung zum Job ran, als durch die meisten Fragen, die gestellt werden.
Und diese Situationen, wenn man mit dem Fachbereich darüber spricht, ne, wenn man das sich, keine Ahnung, man kann es ja auch im Handy mitlaufen lassen einfach, ne, Memo-mäßig, und sich einfach nochmal anhören. Das kann man ja auch im Interview auch wieder benutzen, wenn man es macht, ne? Also wenn man Interviews hat, weil das ist einfach der Prozess und den wollen wir jetzt nicht gleich auf links drehen, sondern machen halt ein Vorstellungsgespräch, dann kann man das auch da wieder wunderbar nutzen und sagen, hey, pass auf, das ist folgende Situation, was machst du? Ja, erzähl einfach mal, wie gehst du damit um, was wäre so dein Ansatzpunkt oder so, und dann kannst du das, was im Endeffekt der Fachbereich schon vorher runtergebetet hat, einfach eins zu eins nutzen, vielleicht schon im Telefoninterview, ja, und das ist, und da kriegst du dann als Person, als Recruiterin ein wunderbares Gefühl, wunderbares, ja, Feeling im Endeffekt, ne, so Bauchgefühl, passt das oder passt das nicht, das geht wahnsinnig schnell, wenn man über diese Situationen, deswegen Situationen, das, Gott sei Dank habe ich dran gedacht.
Und eine Kleinigkeit noch, was super wichtig ist, was auch auf Diversity dann einzahlt, wenn man vorab sich über sowas Gedanken gemacht hat, als RecruiterIn ist man ja häufig fachfremd, aber wenn man sich ein bisschen erklären lässt, was sind eigentlich die Lösungen, die wir hier brauchen, oder was ist eigentlich hinter deinem Job dahinter, und dann ein Stück weit, ja, manche Themen auch dokumentiert, dann kann man am Ende der Entscheidung auch ein Stück weit challengen und sagen, hey, warte, stopp, du hast mir gesagt, das und das ist wichtig zu sehen. Ich habe das dort gesehen. Was ist der Grund, dass du es dich gesehen hast? Und dann kann man wiederum ganz gut benchmarken zu dem, was man eigentlich sucht, und wiederum so ein Stück weit herausfordern, triffst du jetzt die Entscheidung wegen dem, was gesagt wurde, oder wegen der Person, die es gesagt hat? Und so kann man das Thema im Recruiting zumindest ein Stück weit vorantreiben. Ja, weil die allerwenigsten Menschen wollen keine Diversity. Das ist gar nicht der Punkt. Das passiert aus Versehen. Und wenn man ihnen hilft dabei, dann treffen sie auch eher so eine Entscheidung.
Arthur, weißt du, was ich mag? Ich mag, dass, wenn du über das Thema sprichst, man merkt, dass du nicht nur dafür eine Leidenschaft hast, sondern dass du auch aus der Praxis sprichst und aus Praxiserfahrungen schöpfen kannst. Und ich finde es auch super, dass du deinen Input gerne teilst. Würde da auch gerne nochmal eine kurze Brücke schlagen, denn du teilst es nicht nur bei uns im Podcast, sondern hast du jetzt kürzlich auch deinen eigenen Podcast, den Recruiting Basics, glaube ich, war der Titel. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vermasselt. Ja, perfekt. Den Podcast, den packe ich auch noch mit dem Link in die Shownotes, wenn jetzt jemand sagt, jo, das, was der Arthur da so von sich gibt und mit mir teilt, das finde ich echt super. Hört das gerne nochmal rein. Das sind wirklich, ich habe auch schon ein paar Folgen selbst gehört, kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Link ist in den Shownotes. Ansonsten sage ich ein riesiges Dankeschön, Arthur, dass du bei heute uns zu Gast warst, dass du das ganze Wissen mit uns geteilt hast. Wie gesagt, bei mir ist auch gerade schon Kopfkino. Ich hätte auch noch 10.000 Fragen gefühlt, aber vielleicht muss man einfach nochmal eine Anschlussfolge machen. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war cool, hier live zu sein.
Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.